die Medien haben eben diesen Fokus auf diesen Attentäter und warum er das gemacht hat und berichten von seinem Manifest. Es ist wie eine Werbung.
Hallo, Benedikt Hill, Zentrum für Public Health.
Hallo Benedikt, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Terrorismusberichterstattung. Du bist Medienpsychologe, forschst aktuell zusammen mit einer Kommunikationswissenschaftlerin, der Brigitte Nader, an der Medizinischen Uni Wien über die Berichterstattung deutscher und österreichischer Medien zu Terroranschlägen. Welche Medien und welche Attentate über welchen Zeitraum habt ihr euch angesehen?
Also wir haben uns die auflagenstärksten österreichischen und deutschen Tageszeitungen angesehen. Der Zeitraum, der ist schon ein bisschen länger her, weil das Projekt läuft schon seit einiger Zeit. Es war von 2016 bis 2020. Warum nicht 2021 und 2022? Weil es da keine größeren Anschläge oder Attentate in Westeuropa gegeben hat, Gott sei Dank. Und das war uns auch wichtig, weil wir haben nicht sämtliche Vorfälle registriert, sondern nur die über eine gewisse Wahrnehmungsschwelle auch gekommen sind. Also die, wo genügend berichtet worden ist drüber, weil sonst macht ja eine Inhaltsanalyse keinen Sinn. Und das korrelierte natürlich auch sehr, sehr stark damit, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind bei dem jeweiligen Anschlag. Und da blieben dann im Endeffekt, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, es sind, glaube ich, 9 Terroranschläge in Westeuropa übrig geblieben in unserer Analyse zwischen 2016 und 2020.
Wie genau analysiert ihr die? Also wie ist da eure Methodik?
Also prinzipiell ist mal der erste Schritt, dass man mal das ganze Material beschafft. Da gibt es ja Gott sei Dank Datenbanken. Also in unserem Fall war das die Datenbank von der Austria Presseagentur, wo man halt von diesen sämtlichen Tageszeitungen eben mit entsprechenden Suchbegriffen dann eben recherchiert und sich das Ganze downloadet. Und dann muss man sich ein Codiersystem überlegen. Also man muss sich anschauen und überlegen, wonach sucht man eigentlich? Was sind Kriterien, die einem wichtig sind? Und uns war halt wichtig zu schauen, wie jetzt unter Anführungszeichen die, sag ich jetzt mal, Qualität dieser Berichterstattung ist. Was meine ich mit Qualität? Ich meine jetzt nicht, wie gut die jetzt sprachlich sind oder so, oder nach vielleicht auch nicht nach klassischen journalistischen Kriterien wurden die auch nicht bewertet, sondern uns ging es darum, inwieweit die konsistent waren mit gängigen Empfehlungen, wie über Terrorismus oder auch Amokläufe oder dergleichen berichtet werden sollte. Und gab es eben auch Unterschiede zwischen bestimmten Arten von Tageszeitungen, also zum Beispiel Boulevard versus nicht Boulevardzeitungen, oder macht das auch einen Unterschied, ob ich jetzt über einen islamistisch motivierten Attentäter berichtet wird oder über einen rechtsextremen Attentäter?
Bleiben wir da mal. Also ja, es gibt Boulevardmedien und die sogenannten Qualitätsmedien. Inwiefern unterscheidet sich die Berichterstattung da?
Prinzipiell gar nicht so sehr, wie wir ursprünglich dachten. Was bei den Boulevardmedien häufiger vorzufinden ist, dass man halt deutlich mehr auf die Identität des Attentäters fokussieren. Also sie klassischerweise das Foto vom Attentäter zeigen. Das kommt bei Boulevardmedien deutlich häufiger vor als bei sogenannten Qualitätszeitungen. Aber generell, dass ein Fokus auf diesen Attentäter gerichtet wird. Allerdings viele andere Sachen, die wir normalerweise nicht so gern sehen oder die eben nicht empfohlen werden, ist, dass man sehr, sehr viele Details preisgibt. Also wie der Attentäter das gemacht hat, wie er das geplant hat und all diese Sachen. Und das war hingegen deutlich häufiger oder mehr bei den sogenannten Qualitätszeitungen vorzufinden. Was teilweise dadurch zu erklären ist, dass die auch längere Artikel schreiben und damit auch mehr recherchieren und dann halt auch mehr Details und Informationen preisgeben. Es ist teilweise darauf zurückzuführen, aber nicht nur.
Ihr hattet euren Fokus auf rechtsextreme und islamistisch motivierte Attentate.
Ja.
Wird darüber jeweils unterschiedlich berichtet?
Also es unterscheidet sich dadurch, dass bei Taten, die islamistisch motiviert sind, ist der Fokus vielmehr darauf, dass es hier eben einen Täter gibt, einen Attentäter, der eben von einer Terrororganisation sozusagen rekrutiert wurde, der muslimisch war und sich dann radikalisiert hat und dann eben sozusagen einen Selbstmordanschlag gemacht hat und da Leute umgebracht hat. Was aber in der Realität gar nicht zum Beispiel so stimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Label Selbstmordattentat, also in unserem Zeitraum hatten wir eben 15 islamistisch motivierte Attentäter Und davon sind 12 von der Polizei erschossen worden. Und nur 3 von den 15 sind durch Suizid verstorben. Ist also ein Label verpasst worden, das so gar nicht gestimmt hat.
Also ich verstehe das richtig. Dem islamistisch motivierten Attentäter wird grundsätzlich erstmal unterstellt, er würde einer Organisation angehören oder sich zugehörig fühlen.
Richtig. Das ist vielmehr der Fall da, in dieses Narrativ. Dass der eben da rekrutiert wurde, dass das ein Soldat ist. Da wird auch viel mehr, da kommt auch die Terrororganisation viel mehr vor, wird oft irgendwer von denen auch vielleicht dann zitiert, obwohl die vielleicht in Wahrheit gar nichts von diesen Attentätern gewusst haben. Das ist halt da viel mehr der Fokus. Und bei den rechtsextrem motivierten Attentätern, da ist es immer ein Einzelattentäter, der irgendwelche anderen Gründe gehabt hat. Zum Beispiel sehr oft wird er genannt, dass der psychische Probleme gehabt hat. Und das war der Grund. Der ist ja vielmehr eine Viktimisierung. Also der hat irgendein Leiden gehabt und deswegen hat er das gemacht. Also das war auch vielmehr eine Vermenschlichung. Und da wurde da vielmehr eben auf seine Probleme, die er hat in der Familie oder eben seine psychischen Probleme, vielmehr darauf fokussiert. Und dass er eben wirklich alleine gehandelt hat, was wir aus der Realität wissen, ja auch nicht unbedingt immer der Fall ist, weil es gibt ja auch sehr wohl auch ein Netzwerk im Hintergrund, das aber eigentlich nie so erwähnt wird.
Ihr arbeitet seit 3 Jahren, ihr arbeitet auch noch 3 Jahre länger bis 2029. Die österreichische Zeitung Der Standard beschreibt euren Zwischenstand mit den Worten: Viel läuft falsch. Du hast auch mitgearbeitet an einem Leitfaden zur Medienberichterstattung bei so Massenschießereien. Wie sollte es laufen, wenn es richtig laufen würde? Also was steht drin in dem Leitfaden? Wie sieht die ideale Berichterstattung aus?
Prinzipiell sollte nicht zu sehr eben auf den Attentäter fokussiert werden, also auf seine Identität. Wer ist das? Was ist sein Name? Wie sieht er aus? Weil dadurch biete ich dem erst überhaupt eine Plattform, weil ich mache praktisch Werbung für diesen Attentäter, für seine Sache, für seine Taten, indem ich eben sage, ja, warum hat er das denn gemacht und vielleicht auch noch was aus seinem Manifest da publiziere. Ich mache also Werbung für ihn und das sollte eigentlich nicht gemacht werden. Also weniger Fokus legen auf den Attentäter. Auch sollte man natürlich nicht irgendwelche Details zum Attentat preisgeben. Also wie hat er das genau gemacht? Welche Waffen hat er da verwendet? Wie hat er das geplant? Weil je mehr ich diese Details weiß, umso eher kann ich es natürlich auch nachmachen. Ja? Und es sollte vielmehr zum Beispiel über die Opfer berichtet werden. Und damit meine ich nicht, dass jetzt gesagt werden soll, wie viele Opfer da jetzt waren und wie schwer die verwundet waren und sowas, sondern mit Opfer meine ich, dass deren Geschichten erzählt werden. Also was für ein Leben die vorher gehabt haben und was da jetzt den Familien weggenommen worden ist. Also eher so mal nicht die Geschichte des Täters erzählen, sondern die der Opfer. Man sollte auch auf Hilfseinrichtungen hinweisen. Also wenn Leute eben jetzt mehr Angst haben, sich irgendwie traumatisiert fühlen, auch wenn sie irgendwelche Leute kennen, wo sie meinen, ja, die haben sich radikalisiert, wo kann ich mich melden? Also einfach, dass irgendwelche Informationen gegeben werden. Ja, und weniger so spekulieren über die Motive von den Attentätern. Und vielleicht auch erwähnen, dass das auch Leute gibt, die sich radikalisiert haben, aber vielleicht eben auch wieder einen Weg da rausgefunden haben aus dem Ganzen. Und dass man eben vermeidet, auch Gruppen zu stigmatisieren. Weil sehr oft wird nicht wirklich differenziert zwischen Islamist und Moslem oder einer Person muslimischen Glaubens, sondern es wird auch sehr oft in einen Topf geworfen. Eben die müssen sich nur radikalisieren und dann sind sie genauso. So ist so ein bisschen das Narrativ, was wir eben gefunden haben. Oder auch, dass man auch Leute mit psychischen Erkrankungen nicht stigmatisiert. Es ist nämlich nie so eine monokausale Sache wie, okay, der hat eine psychische Erkrankung, also macht er jetzt ein Attentat. Das machen ja auch die wenigsten Leute, unabhängig davon, ob sie eine psychische Erkrankung haben. Also das kann das auch nicht erklären sozusagen. Also es ist wichtig, hier auch nicht irgendwelche Gruppen zu stigmatisieren.
Welche Folgen hat es denn überhaupt, wenn Medien sich falsch verhalten im Sinne dieses Leitfadens oder der Richtlinien?
Die negative Wirkung von sensationsträchtiger Berichterstattung über Terrorismus oder Amokläufe ist negativ auf unterschiedlichen Ebenen. Es fängt einmal einerseits an, wenn ich halt das so berichte, ich erzeuge generell mal ein Klima der Angst in der Bevölkerung. Es werden alle in Angst versetzt, was da auch zur Folge hat, dass zum Beispiel Leute, die schon psychische Erkrankungen haben, wie Angststörungen, Depressionen, dass sich das dann auch noch verstärkt. Leute, die direkt oder indirekt mit dem Attentat irgendwie zu tun gehabt haben oder in Berührung gekommen sind, werden dadurch retraumatisiert. Ein weiterer Aspekt ist eben, da werden Leute oder bestimmte Gruppen innerhalb der Bevölkerung stigmatisiert. Also Leute, die vielleicht eh schon, ich sage jetzt mal, am Rande der Gesellschaft stehen, weil sie vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder weil sie eben eine psychische Erkrankung haben, werden dadurch noch weiter stigmatisiert und noch weiter an den Rand gedrängt. Und ich habe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, wenn ich eben Details zu den ganzen Terroranschlägen dann nenne und wie das gemacht und geplant worden ist, habe ich natürlich auch das Problem von Imitationsanschlägen, also dass Leute das dann entsprechend nachmachen. Und vor allem einerseits habe ich eben die Details, dass ich das Ganze nachmachen kann, auf der anderen Seite eben die Medien haben eben diesen Fokus auf diesen Attentäter und warum er das gemacht hat und berichten von seinem Manifest. Es ist wie eine Werbung. Also ungewollt stellen sich Journalisten und Journalistinnen eigentlich da in den Dienst dieser Attentäter oder auch dieser Terrororganisationen, indem sie über diese Dinge berichten und das promoten eigentlich.
Für welche Art des Attentats habt ihr mehr Werbung gesehen? Für das rechtsextremistische oder das islamistische?
Du meinst, ob für islamistisch motivierte Attentate und deren Berichterstattung, ob da mehr falsch gemacht wird als bei der Rechtsextremismus?
Zum Beispiel, genau.
Gar nicht mal so der Fall, nein. Es wird nur ein anderes Narrativ erzählt, aber es ist gleichermaßen schlecht. Es sind halt andere Elemente, die halt dann vielleicht vorkommen. Das sind die, über die wir vorher gesprochen haben. Aber negativ ist beides. Und es ist nicht so, dass in der einen oder anderen Berichterstattung mehr negative Elemente sind oder dass das schlechter ist per se, sondern es ist nur ein bisschen anders erzählt, aber sensationsträchtig sind die alle. Eben, zum Beispiel Hilfseinrichtungen werden bei keinem von beiden erwähnt, egal ob der Attentäter jetzt da rechtsextrem war oder islamistisch. Also das spielt keine Rolle.
Du hast ja außerdem auch Interviews gemacht mit 11 Personen aus Deradikalisierungsprogrammen.
Ja.
Konntest du da sehen, ob die Berichterstattung bei deren Radikalisierung eine Rolle gespielt hat? Also hat die Werbung funktioniert, mal so gesagt?
Jein. Wir haben die Analyse noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch nicht alle Daten ausgewertet. Aber ich kann schon mal sagen, was so der erste große Eindruck war von dem Ganzen. Und die Story, also prinzipiell waren diese 11 Leute, die wir da interviewt haben, war ihre Geschichte sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Backgrounds. Aber es gab ein paar Sachen, die sie alle gemein hatten. Und alle haben im Prinzip irgendeine Art von psychischer Krise erlebt, in irgendeiner Form. Das kann gewesen sein, dass die gebullet worden sind in der Schule, dass die irgendwie ausgegrenzt haben, orientierungslos waren, keine Freunde gehabt haben, irgendwie neu in einer Umgebung waren und einfach keinen Anschluss gefunden haben. Also in Situationen, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen kennen und wo viele Menschen vielleicht zum Beispiel mit Depressionen oder Suizidalität oder irgendwelchen anderen psychischen Problemen reagieren. Aber aus irgendwelchem Grund haben diese wenigen Personen, ist ja ein gewisser kleiner Prozess in der Bevölkerung, der dann anders reagiert und zum Beispiel eben durch einen Bekannten oder eine Bekannte oder auch durch das Internet dann doch irgendwie auf Radikalisierung, auf Extremismus sozusagen dann kommen oder stoßen. Und das ist nämlich sehr interessant, weil viele von den Leuten, die sich islamistisch radikalisiert haben, die waren vorher gar nicht religiös. Manche von denen waren nicht mal Moslems. Die haben sich dafür zuerst gar nicht interessiert, aber durch einen Freund oder eine Freundin sind die dann auf die Religion gekommen, sind dann vielleicht sogar konvertiert und sind immer tiefer in das reingekommen sozusagen. Das kann eben sein durch einen Bekannten, durch eine reale Person, aber auch durch Leute im Internet. Einfach, da haben sie irgendwie eine Gruppe gefunden, irgendeine Art von Anschluss, wo sie sich dann aufgehoben, gesehen, gefühlt haben, wo sie sich austauschen konnten. Und viele haben das dann weitergemacht, weil sie eben ja dann dieser Gruppe sich zugehörig gefühlt haben. Und da spielen dann eben Medien sehr wohl eine Rolle, weil sie dann eben, sobald diese Leute in diesen Gruppen sind, das ist das, wo sie sich dann informieren, austauschen, ihre Sicht der Welt verändern sozusagen. Aber das ist, das muss man auch sagen, viel mehr in diesen Online-Foren. Das ist viel mehr auf Social Media als jetzt diese traditionelle Berichterstattung.
Aber was ist dann das Problem mit der traditionellen Berichterstattung? Also wenn die mag zwar nicht verantwortungsvoll genug sein und dadurch eine gewisse Art von Werbung machen für das Verüben von Anschlägen, aber wenn die Radikalisierung dadurch sowieso nicht stattfindet?
Ich würde nicht sagen, dass sie nicht stattfindet. Sie findet natürlich vermehrt online statt. Aber vor allem da, wo es dann wirklich tiefer geht. Also irgendwo wird mal ein Grundstein gelegt. Und natürlich eben, auch wenn die Leute sehr viel auf Social Media sind, sie kriegen ja trotzdem mit, hey, über den wird berichtet in den traditionellen Medien, der ist jetzt im Fokus der Medien, den kennt jetzt jeder. Und durch die traditionellen Medien werden natürlich auch die sozialen Medien auch wieder beeinflusst sozusagen. Aber natürlich dann, wenn die Radikalisierung schon weiter fortgeschritten ist, spielen immer mehr die sozialen Medien und immer weniger die traditionellen Medien eine Rolle. Aber ich will nicht sagen, dass sie keine Rolle spielen. Und es geht ja auch um, und so funktioniert ja Werbung, auch der generelle Bekanntheitsgrad. Weil selbst wenn jetzt irgendwo die Leute in irgendwelchen Nischenkanälen auf Social Media sich treffen, es gibt immer so ein Common Knowledge, immer so eine bestimmte Marke, unter Anführungszeichen, muss ja eine gewisse Bekanntheit erreichen. Und das kriegt man halt vor allem durch die traditionellen Medien. Wenn keiner den IS kennt, dann wird er auch nicht in den sozialen Medien diskutiert.
Wäre also schlau, gar nicht über den IS zu schreiben.
Prinzipiell wär's das. Ich meine, aber das ist natürlich, es ist nicht realistisch zu sagen, ich berichte jetzt nicht über einen Anschlag. Es ist nicht realistisch. Journalisten werden immer berichten und das ist ja auch ihr Job, das zu tun. Ja? Es geht ja darum, nicht irgendwas zu tabuisieren oder zu verschweigen oder auch zu sagen, den IS gibt es nicht oder es gibt keine Rechtsextreme oder whatever. Darum geht es gar nicht, sondern es geht nur darum, dass man dann in der Hektik, und es ist hektisch, wenn dann irgendwas passiert und dann muss man schnell irgendwelche Informationen sammeln und dann schnell was raushauen, damit man eben die nächste Auflage, die Ausgabe mit den Informationen rausgibt an die Bevölkerung. Einfach aber vielleicht mal kurz innezuhalten und einen Schritt zurückgehen oder innehalten, dass man sich überlegt, brauche ich diese ganzen Details wirklich? Müssen die Leute wirklich wissen, diese ganzen Steps, die der gemacht hat, der Attentäter, wie der das gemacht hat, geplant hat, welche Waffen der benutzt hat? Muss ich wirklich sein Gesicht sehen? Muss ich dem wirklich so mit der Waffe in der Hand zeigen? Kann ich da nicht ein anderes Foto nehmen oder dergleichen? Oder dass man sich überlegt, habe ich wirklich jetzt eh nicht die Muslime jetzt stigmatisiert mit meinem Artikel? Habe ich das wirklich ein bisschen differenziert? Habe ich klargemacht, dass das nicht jeder Moslem potenziell ein Attentäter ist, sondern eben ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Bevölkerung? Darum geht es eigentlich, dass man ein Bewusstsein schafft. Mir ist vollkommen klar, dass das schwierig ist und dass immer über Terrorismus berichtet wird. Aber wir haben ja eine gewisse Forschungstradition und wir kommen ja eigentlich aus der Suizidprävention. Und hier ist es mittlerweile in Österreich genauso wie in Deutschland gang und gäbe, dass man dort zurückhaltend über Suizide berichtet.
Wenn überhaupt.
Das war nicht immer so. Wobei eben das überhaupt, das wollen wir, das haben wir nie gesagt, dass wir nicht wollen, dass die Medien gar nicht darüber berichten, sondern wie wird darüber berichtet. Dass man eben keine Details zur Suizidmethode nennt, dass man nicht genau sagt, wie hat er das gemacht, dass man das nicht romantisiert, nicht glorifiziert, dass man Kontakt zu Hilfseinrichtungen gibt und so weiter. Also sehr ähnlich wie diese Terrorismusberichterstattung-Empfehlungen. Und da, auf dem beruhen die ja auch. Und weil es hier eben schon seit vielen Jahren, Jahrzehnte, eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Suizidprävention und den Journalisten und Journalistinnen in Deutschland und Österreich gibt, darauf basiert das Ganze. Und mittlerweile ist ja auch sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ist das ja auch in den Pressekodex auch aufgenommen worden, diese Selbstverpflichtung, dass man nicht sensationsträchtig über Suizide berichtet. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Vorbild. Und trotzdem wird über Suizide berichtet, aber ganz anders, wie das früher der Fall war. Und ähnlich stellt man sich das auch vor oder erhofft sich das in der Berichterstattung über Terrorismus und über Amokläufe, dass man, es geht nicht darum, das zu sagen, dass das nicht stattgefunden hat oder nicht darüber berichtet, sondern dass man einfach das ein bisschen anders framed, ein bisschen ein anderes Narrativ verwendet, wenn man darüber berichtet und einfach ein bisschen mehr bewusst macht, dass das halt Auswirkungen hat, weil vielen Journalisten und Journalistinnen ist es, glaube ich, oder das merke ich zumindest in Gesprächen, gar nicht so bewusst, welche Wirkung das Ganze haben kann.
Wir haben es eben schon gesagt, ihr arbeitet seit 3 Jahren, ihr arbeitet auch noch 3 Jahre. Du sagtest, ihr habt noch nicht alle Daten ausgewertet. Was kommt denn da noch in Zukunft?
Wir haben uns da auch angeschaut, wie jetzt wirklich diese Artikel wirken. Also wir haben da wirklich einen sogenannten RCT, also ein Experiment gemacht, wo wir Leuten wirklich über mehrere Wochen hinweg immer wieder Artikel über einen Terroranschlag lesen haben lassen. Und in den unterschiedlichen Gruppen haben sich aber diese Artikel unterschieden. Also diese Artikel waren entweder immer konsistent mit den Medienempfehlungen oder sie waren eben nicht konsistent mit den Medienempfehlungen. Oder es war zwar ein Bericht über das Attentat, aber wir haben das dann immer gekoppelt mit so einer Geschichte über einer individuellen Deradikalisierung. Also irgendjemand hat dann erzählt, wie er sozusagen ein Aussteiger war, zuerst beim IS dabei und dann wieder zurückgekommen ist. Und wir hatten auch eine Kontrollgruppe, die haben halt Artikel über Mord gelesen. Und wir haben halt über mehrere Wochen immer wieder Daten erhoben, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, ihre Einstellungen zu verschiedenen Themen erhoben. Und da haben wir sehr, sehr viel Daten erhoben. Und wir haben noch nicht so richtig begonnen, die alle auszuwerten, weil das wirklich sehr, sehr viel ist. Also da wird es dann eben zeigen, welche Wirkung das dann tatsächlich hat. Und schauen wir mal, wie das dann ist.
Benedikt Till, vielen Dank.
Danke dir.
Holger ruft an ist ein Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.